Und das ist für mich ein Begriff, den wir immer wieder wirklich uns anschauen sollten. Worin bestehen widrige Kindheitserfahrungen? Und sind die nicht der Schlüssel, um zu verstehen, warum dieser riesige Unterschied, dieser riesige regionale Unterschied, warum der zustande kommt? Und das, diese Frage stelle ich auch mit Blick auf die östlichen Bundesländer. Wie können wir die Kinder wieder ganz stark ihnen viele Dinge auch zumuten und sie tun lassen, ohne unser beständiges Darübersein? Die Kinder haben die Krone auf dann. Aber dass die Grundbedingung ist eigentlich, wenn man es schüttelt und rüttelt, der gemeinsame Nenner ist eine Überforderung in der Entwicklung. Du bist überfordert und kriegst nicht die Signale, die du als Kind brauchst, die sichernden Signale von Wert, von Wirksamkeitszugeständnis und von Sicherheit.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ein herzliches Hallo zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und setze mich ein für eine achtsame, bedürfnisorientierte und gewaltbewusste Pädagogik in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Jetzt wird es ein bisschen politisch. Wie heißt es so schön? Kindheit ist politisch. Viele erkennen den Zusammenhang nicht, aber es gibt einen großen Zusammenhang zwischen der Begleitung von Kindern und der politischen Gesinnung. Um den Zusammenhang unserer Begleitung von Kindern und der Auswirkung auf ihre spätere politische Einstellung. Darum soll es heute gehen. Dazu habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen, der ein Buch geschrieben hat, genau zu diesem Thema, mit dem Titel Erziehung prägt Gesinnung, wie der weltweite Rechtsruck entstehen konnte und wie wir ihn aufhalten können. Herbert Renz-Polster hat dieses Buch geschrieben und ist heute mein Gast. Aber bevor ich meinen Gast heute vorstelle, möchte ich noch auf unser Programm in der Akademie aufmerksam machen. Die nächsten Veranstaltungen sind am 12. April von 15 bis 18 Uhr. Da wird es einen Workshop von Katrin geben zum Thema Augenhöhe statt Strafen. Und am 10. Mai halten wir beide, Katrin und ich, einen Vortrag online zu den Grundlagen der bedürfnisorientierten Pädagogik und wir freuen uns natürlich, wenn du dich anmeldest. Den Anmeldungslink findest du in den Shownotes. Aber jetzt zum Gast. Herbert Renz-Polster ist Arzt, Publizist und Wissenschaftler am Zentrum für Präventionsmedizin und digitale Gesundheit an der Universität Mannheim und der Uni Heidelberg. Er hat seine Ausbildung und auch viele Weiterbildungen in den USA absolviert und promovierte in Pakistan. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Gesundheitsförderung an Kitas sowie kindliche Entwicklung aus evolutionsbiologischer Sicht. Einem breiten Publikum ist er sicherlich durch seine Bücher zur kindlichen Gesundheit und Entwicklung bekannt. Zum Beispiel Gesundheit für Kinder oder Kinder verstehen. Er betreibt darüber hinaus einen sehr vielgelesenen Blog zum Thema Leben mit Kindern unter www.kinder-verstehen.de. Und hier ist er. Viel Spaß bei der Folge, Herbert Renz-Polster. Du hast 2020 das Buch Erziehung prägt Gesinnung, wie der weltweite Rechtsruck entstehen konnte und wie wir ihn aufhalten können, geschrieben. Und ich finde, dieser Titel klingt, als hättest du ihn erst kürzlich veröffentlicht. Ja, was war denn der Anlass vor 4 Jahren, das Buch zu veröffentlichen?
Ja, eigentlich ein Anlass, der uns heute auch wieder so ein bisschen Déjà-vu bereitet. Es war so, mit unseren Kindern haben wir lange Zeit in den USA gelebt, 7 Jahre. Da habe ich meine Facharztausbildung fertig gemacht und Forschung gemacht. Und in dieser Zeit haben wir natürlich auch das Umfeld so gesehen, wie sich damals der Wahlkampf dann entsponnen hat. Da war dann dieser Donald Trump, von dem alle redeten und man dachte, so ein Spinner und so weiter, wird niemals gewählt werden. Ein Mensch, der wirklich die Antithese eigentlich ist von dem, was wir uns zum Beispiel für unsere Familien wünschen, der über Minderheiten herzieht, der Frauen begrapscht, der wirklich menschenverachtende Agenda hat. Und dieser Mensch wurde dann tatsächlich der Führer der freien Welt eigentlich. Und jetzt sieht es wieder so aus, dass er dieses schaffen könnte. Und ich wollte dem nachgehen, ja, was ist es? Weil es hieß dann immer als Erklärung, hieß es dann ja, die Menschen sind, es fehlt an Bildung, es sind Abstiegsängste, es ist kulturelle Entfremdung, da. Aber für mich hat es dann irgendwie auch keinen wirklichen Sinn gemacht, weil auf der rechten Seite, also der rechtsautoritären Seite, natürlich auch sehr viele Menschen sind, die sehr gut gebildet sind, denen es sehr gut geht, die wirklich überhaupt keinen Abstieg erleben und trotzdem neigen sie eben zu autoritären Rechten. Und das war der Anfang meiner Reise.
Ja, und jetzt sieht man eben auch diesen Zulauf zu den rechtspopulistischen Vereinigungen und Parteien ist ja auch bei uns enorm hoch. Die Zahlen sind teilweise 30%. Und dieser Zulauf macht vielen Menschen Angst. Was ist es denn aus deiner Sicht, und im Grunde befasst sich ja das ganze Buch damit, wenn es nicht Bildung ist, was sind denn so die Parameter? Warum ist zum Beispiel eine AfD so attraktiv für Menschen?
Ja, dazu muss ich, glaube ich, ein ganz kleines bisschen ausholen.
Gerne.
Weil tatsächlich das Phänomen des Rechtsrucks muss man natürlich auch schon ein bisschen qualifizieren. Wir erleben natürlich einen Rechtsruck insofern, als mehr Menschen sich sozusagen kristallisieren um diese radikalen Parteien. Wir erleben das übrigens auch zum Teil im liberalen Lager, dass da auch radikalere Positionen da sind. Also gerade jetzt so in der auch linksalternativen Szene sind ja zum Teil auch Positionen, die man als wirklich als radikal bezeichnen muss. Und erleben wir wirklich einen Rechtsruck in dem Sinne? Wenn wir es vergleichen, die politische Agenda von vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, war die Agenda der AfD, war zum Teil integriert in die konservativen Parteien. Also wenn du dir mal anguckst, ich habe sie noch erlebt, was ein Stoiber zum Beispiel an rassistischen Äußerungen gesagt hat, oder auch Kohl. Ja, das heißt, da muss auch sagen, die Mitte ist insgesamt liberaler oder offener oder auch diverser geworden. Und deshalb erscheint der Rechtsruck natürlich als was ganz, ganz Starkes, was erst in letzter Zeit passiert ist. In Wirklichkeit aber hatten wir immer einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung, der rechtsautoritär empfunden hat und gedacht hat, und der Eisberg ist jetzt sozusagen halt ist ein bisschen leichter geworden und mehr von dem ist an der Spitze gekommen, aber der Eisberg insgesamt ist nicht größer geworden. Es ist sogar so, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, was ja die Autoritarismusforschung betreibt, die fragen die Menschen ja regelmäßig nach ihren Haltungen. Also die fragen sie zu ihren Meinungen gegenüber Minderheiten, gegenüber Überlegenheit der eigenen, Anführungszeichen, Rasse, der eigenen Hautfarbe, des eigenen Geschlechts. Sie fragen nach, würdest du dich unter den Führer unterwerfen, damit der Laden läuft? Und solche Fragen, die also mehr die Haltungen angehen. Und da ist eigentlich interessant, dass zumindest in den westlichen Bundesländern dieser Sockel Hardcore Autoritarismus hat im Laufe der Zeit immer mehr abgenommen. Nur in den östlichen Bundesländern ist er eigentlich relativ stabil geblieben, seit der Wiedervereinigung. Und deshalb ist es ein zwiespältiges Phänomen eigentlich. Ja, wir reden von einem Rechtsruck. In Wirklichkeit aber könnten wir eigentlich auch feiern, was dann auch manche Autoritarismusforscher ganz klar sagen: Der Großtrend unserer Zeit ist entgegen dieser offenkundigen Phänomene, nämlich eigentlich der Liberalismus, eigentlich, dass wir offener sind, dass wir diverser geworden sind. Also das vorweggeschickt, wir müssen natürlich trotzdem uns fragen, erstens mal natürlich, woher kommt diese Neigung der Menschen, die durch die ganze Geschichte Deutschlands oder ganze europäischen oder insgesamt der Menschheitsgeschichte läuft, und warum hinken manche Gebiete wirklich absolut hinterher?
Mhm. Gibt es da einen Zusammenhang? Also warum hinken Gebiete hinterher? Kann man das so einfach beantworten?
Also man kann es, nicht einfach, natürlich keine Antwort ist einfach, aber, aber wir können mal uns anschauen, was sind Determinanten oder große Einflussgrößen auf die autoritäre Gesinnung, ob ein Mensch autoritär denkt oder nicht. Vielleicht vorweg noch kurz, was heißt autoritär denken, weil wir da auch manchmal haken. Dann heißt immer, das sind die ganz Rechten und so. Nee, Autoritarismus, das findest du auch auf der linken Seite, das findest du auch in Religionen. Das findest du auch im Fußballclub, ja, guck mal Hansa Rostock, die Fankurven, die Kurven an. Autoritarismus bedeutet, dass wir uns einfügen wollen in eine Kategorie oder in eine Hierarchie von oben und unten, also wo es Führer gibt und Geführte, vor allem aber wo es In-Groups und Out-Groups gibt, also das heißt, ich gehöre zu einer guten Gruppe, zu einer überlegenen Gruppe und die anderen sind nichts wert, also innen und außen, oben und unten. Und dann das Festhalten an ganz klaren und klar formulierten Konventionen, so macht man es und anders nicht. Ja, also und immer eben besetzt mit einer bestimmten Bewertung und auch Abwertung. Also wir machen das hier so und alles andere ist scheiße. Ja, und alles andere ist schlecht, das sind schlechte Menschen. Also diese drei Dinge kennzeichnen Autoritarismus. Das Einfügen in Hierarchien, das Denken nach innen und außen, die Guten in der Gruppe, die anderen schlechter draußen und das Festhalten und Festklammern an bestimmten festgefügten Regeln, die mir eine Identität geben. Und diese Haltung, die ist eine typische Haltung von unseren modernen Gesellschaften und die findest du wirklich überall. Also wirklich, guck jetzt gerade zum Beispiel nach Israel. Wir finden tatsächlich in der israelischen Gesellschaft, das ist ja eigentlich der Witz der Geschichte oder die Tragik der Geschichte, finden wir auch Gruppen, die absolut autoritär denken. Ja, das findest du überall, ja, in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche. Das vorweg. Das ist sehr spannend, ist mal die Determinanten des Autoritarismus anzugucken. Also was findest du immer wieder an Mustern? Und das sind eigentlich drei Muster, sind sehr interessant, nur als Ausgangsbasis, um ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Das eine ist Geschlecht. Ja, es ist interessant, je mehr du an den autoritären Rand, überhaupt an den radikalen Rand gehst, desto mehr Männer findest du dort. Es geht so weit, dass man sagen kann, die wirklich gewaltbereiten Rechtsradikalen, da findest du fast nur Männer, ja, Jobbik in Ungarn oder so, bei AfD genauso, 70% der Wähler sind Männer, das ist überhaupt interessant. Wir haben ja zwei Männerparteien in Deutschland, interessanterweise, beides mit recht, in meinen Augen recht radikalen Positionen, die FDP auf der einen Seite und die AfD auf der anderen. Und da komme ich wieder, ich schweife jetzt leider gerade schon wieder ab, ich komme nachher aber wieder zurück, begegnete auch das, was die Autoritarismusforschung eigentlich belegt. Die versteht den Autoritarismus, dieses Oben und Unten, eben auch so, dass es auch Strömungen gibt, diese Überlegenheitsmenschen, diese Strömungen, die ganz stark auf eigene Berechtigung, ich bin mehr wert als die anderen, ich bin in der Gesellschaft wertvoller als die anderen, das nennt sie Social Dominance Orientation, soziale Dominanzorientierung. Die rechnet sie interessanterweise auch zum Autoritarismus. Und den finden wir in vielen Parteien auch, ja. Und guck doch mal die FDP an, ja. Social Dominance Orientation findest du dort in den Aussagen sehr, sehr häufig. Jetzt aber bin ich wieder abgeschweift. Ich komme jetzt aber wieder zurück zu den großen Einflussfaktoren. Wir waren beim Geschlecht. Also auf der rechten Seite findest du vor allem Männer. Das geht so weit, habe ich in meinem Buch auch mal durchgerechnet. Bei den über 40-Jährigen etwa in den östlichen Bundesländern, wenn du die vergleichst mit den jüngeren Frauen in den westlichen Bundesländern, bei den westlichen Bundesländern jüngere Frauen wählen etwa 3% AfD. Bei den älteren Männern in den östlichen Bundesländern sind es bald schon 40%, in manchen Gegenden noch mehr. Also 11-mal so viel. Das ist ein riesiger Graben, den wir haben. Die zweite große Einflussgröße ist, wo du wohnst. Ja, hier haben wir jetzt westliche Bundesländer, östliche Bundesländer. Du siehst ja, also bei den letzten großen Wahlen, also Europawahlen, war es so, dass die Jugend, die Erstwähler in den östlichen Bundesländern deutlich häufiger autoritäre Parteien, die AfD gewählt haben, als die westlichen. Bei den westlichen Bundesländern wäre die nicht mal über die 5% oder gerade so über die 5%-Hürde gekommen. Bei den östlichen Bundesländern in den letzten Wahlen war sie die beliebt, fast, also nicht bei allen, aber war sie meistens unter den beliebtesten Parteien. Ja. Also ein riesiger Unterschied nach wo du wohnst, ist auch in den USA, wird uns jetzt wieder bei den Wahlen begegnen. Wenn die Wahlen stattfinden würden, nur in den Metropolregionen, also an den beiden Küstenmetropolen, da hätte natürlich Donald Trump nicht den Hauch einer Chance. Wenn nur Frauen wählen würden, hätte er auch nicht den Hauch einer Chance. Ja. Und die dritte Einflussgröße ist tatsächlich das Alter.
Mhm. Kann man auch so ein Stadt-Land-Verbindung erkennen?
Absolut, absolut, immer. Also das war ja schon im Mittelalter, Stadtluft macht frei, ja, war liberale Haltung hast in der Stadt gehabt. Eben, weil das ja eine innere Segregation ist sozusagen, gell? Die mobilen Menschen, die sozusagen auch flexibel sind, die weltoffen sind, die was aus sozusagen auch flexibler was aus ihrem Leben machen können, die wandern natürlich auch eher in den Städten, ja, die machen dann dort irgendwas und auf dem Land sind es eher, das Land ist eigentlich ein Museum, das Gleiche lebt wie alle vor 20 Jahren oder so, oder vor einer Generation. Also ganz stark Stadt-Land, und dann eben, das ist für mich interessant, Jüngere versus Ältere mit ein paar sehr auffälligen Ausreißern. Also die Jüngeren insgesamt, wenn wir jetzt Deutschland nehmen, sind tatsächlich weniger autoritär gesonnen, ist auch in den Haltungen, also siehst du dann auch bei Umfragen, als die Älteren. Mit ein paar Ausnahmen, über die können wir gerne reden. Etwa die östlichen Bundesländer. Das macht mir große Sorgen übrigens mit Blick auf die Zukunft. Das habe ich auch schon ganz früh formuliert, als damals schon Hoyerswerda und so, die Pogrome da waren. Da hieß es immer, ja, das ist Arbeitslosigkeit und so. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, das ist, wir haben sozioökonomisch die besten Bedingungen überhaupt. Niemand muss Angst haben, dass jetzt arbeitslos wird. Niemand muss Angst haben, dass jetzt auf einmal auf Null steht. Wir hatten schon viel eisigere Winde, ja. Und deshalb müssen wir da wirklich auch tiefer gehen. Das ist nicht nur eine Frustreaktion, sondern das ist wirklich eine Suche nach einer Identität.
Ja, können wir da noch weiter reingehen? Also es geht um eben Geschlecht, es geht vielleicht um Alter. Was ist es dann noch? Also wenn du sagst, wir müssen da tiefer schauen, was macht's dann noch so attraktiv?
Genau, da können wir vielleicht einen Hinweis finden, wenn wir das letzte Wort nochmal aufgreifen, nämlich Identität. Man denkt ja eigentlich so bei politischen Parteien, da geht's um Veränderung der Realität. Ja, da sind Probleme, die lösen wir. Ja, was sind unsere Probleme heute? Wir wissen, wir blicken aus dem Fenster und sehen, oh, unsere Zukunft, die ist bedroht durch Global Warming, durch Klimawandel, durch soziale Ungleichheit. Ja, unsere Gesellschaft fällt immer mehr auseinander. Wir leben in einer absolut ungerechten Welt, die viel Stress über die Menschen bringt. Wir haben Probleme mit Wohnraum. Die Menschen kommen nicht mehr zu einem guten Leben, weil sie ganz einfach keine Wohnung finden, weil sie die Mieten ihr Leben auffressen. Ja, das sind die realen Probleme. Und über was redet die AfD? Die redet über Probleme, wo die Menschen vor Ort eigentlich überhaupt nicht betreffen. Ja, in den Landkreisen, in denen die AfD punktet, da gibt's kein Problem mit Ausländern. Ne? Das ist einfach ein Non-Problem. Oder man redet über Wölfe, ja, ein Riesenproblem. Oder über Gendersternchen, ja, das ist ein Riesenaufreger. Über Geschlechtstransitionen, also sind das Identitätsfragen. Die Frage, wer bin ich? Also was ist ein Männchen, was ist ein Weibchen? Super spannend, ja. Also diese Fragen. Oder die Bedrohung. Es geht immer um Bedrohungen, ja. Die Kriminalität. Leute, wir leben in einem Land, das weniger Kriminalität hat als jemals in seiner modernen Geschichte davor. Und wir reden über über Kriminalität, ja.
Eigentlich geht es um Angst, ne? Also es geht um Gefühle eigentlich. Also was fühle genau. ich? Fühle ich Angst? Fühle ich Bedrohung? Und gar nicht so sehr um das, was realistisch im Außen eigentlich faktisch Thema ist.
Genau.
Einen kurzen Moment, gleich geht's weiter. Jetzt kommt Werbung. Die Quick Online Akademie bietet abwechslungsreich gestaltete Online-Kurse für pädagogische Fachkräfte und Kita-Teams. Ihr findet bei der Quick Online Akademie unterschiedliche Kursformate zu aktuell relevanten Kita-Themen. Von Kita-Häppchen, Praxiskursen und ExpertInnen-Interviews bis hin zu Intensivkursen. Dabei arbeitet die Quick Online Akademie mit einem großen Netzwerk von über 35 ExpertInnen zusammen. Zudem ist sie Veranstalter des jährlich stattfindenden Kita-Online-Kongresses. So gelingt Weiterbildung für ErzieherInnen und Teams gemeinsam für mehr Qualität in Kitas. Das Team der Quick Online Akademie wünscht euch weiterhin viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Und wer Lust hat, sich noch mehr mit pädagogischen Themen auf einem leicht zugänglich digitalen Weg auseinanderzusetzen, schaut am besten einfach mal direkt vorbei unter www.qualität-kita.de. Werbung Ende.
Angst ist ein Thema, ganz richtig. Das zweite Thema ist Kontrolle. Ja, habe ich Kontrolle? Ja, das sind irgendwelche diffusen Eliten, die hier bestimmen. Ich habe ja nichts zu sagen. Also habe ich eine Stimme, ist die zweite Frage. Ich habe eigentlich keine Stimme. Das zweite, also ich werde nicht gehört. Und ganz stark dreht es darum, bin ich groß, bin ich klein? Ja, ich will groß werden. Make America great again. Das ist der Slogan von Donald Trump. Der verspricht seinen Wählerinnen und Wählern eigentlich eine Selbstermächtigung, eine Erhöhung, dass sie größer werden. Ihr werdet erhoben aus dem, dass ihr eigentlich klein und machtlos seid, gebe ich euch Macht. Also ganz stark Angst, dann auch Anerkennung. Ja, du bist jemand, du bist besser als die anderen. Guck mal, das weiße Amerika, wir haben hier die Geschichte geprägt. Da geht so weit, dass man inzwischen ja nicht mehr mal über Rassismus und so weiter reden kann auf der rechten Seite. Also es geht ganz stark um die Begriffe Emotionalität, Abwehr von Angst, um Wert und Anerkennung, um Sicherheit, ganz stark dort draußen die Wölfe, dort draußen die Migranten, dort draußen die Verbrecher und eben ganz stark um Größe und Kontrolle.
Ja, das ist wirklich, wirklich spannend, weil in der BOP, der bedürfnisorientierten Pädagogik, schauen wir ja immer, um welche Bedürfnisse geht's, ne? Und das sind ja alles eigentlich Bedürfnisse. Anerkennung, Sicherheit, Kontrolle, gesehen werden, Wertschätzung, das ist super, super spannend. Und da geht's ja auch darum, Gefühle anzuerkennen, zum Beispiel. Genau. Deswegen möchte ich jetzt galant überleiten, dass du ja in deinem Buch titulierst, je härter die Kindheit, desto härter die Politik. Und so schreibst du in deinem Buch. Und welcher Zusammenhang besteht da tatsächlich eben zwischen einer erlebten Kindheit, also der Erziehung im Elternhaus und der politischen Haltung? Da hast du ja so in deinem Buch versucht, Landkarten übereinander zu legen. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen berichten. Eben das Thema Autoritarismus kann man ja auch denken, das steht ganz eng im Zusammenhang eben mit autoritärer Erziehung. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ja, sehr, sehr richtig. Und ich finde schön, du hast sofort den Zusammenhang gesehen. Ja, das sind die kindlichen Fragen eigentlich. Ja, bin ich gehört? Bin ich gesehen? Komme ich in Not? Also muss ich hier Angst haben? Lebe ich in Feindesland oder lebe ich in der Heimat?
Ja, kann ich was bewirken oder nicht?
Genau.
Ne? Kann ich etwas beeinflussen? So, genau. Ne? Also es sind so diese zentralen Bedürfnisse.
Genau. Oder schweben da die Eliten über mir? Ja, die Eliten wären jetzt zum Beispiel die Erzieherinnen, die alles genau wissen.
Ja, werde ich ausgegrenzt. Ne? Also werde ich ausgegrenzt.
Ja, und so. Ne? Und wenn du es eigentlich genau anguckst, ist ja die Familie ist eigentlich eine Gesellschaft. Wo es natürlich um Regierung in einem gewissen Sinn geht, wie werde ich regiert? Ja, sind die mich Regierenden, die mir Überlegenen, wie gehen die mit ihrer Macht um? Ja. Also schließen die mich mit ein oder schließen die mich aus? Geben die mir eine Stimme oder nicht? Also es ist super spannend, dass eigentlich Familie ist eigentlich schon ein Gesellschaftsmodell und deshalb liegt es natürlich sehr nahe, dass Kinder daraus dann auch eine Matrix bilden, was gut und richtig ist.
Genau, und eine Kindertagesstätte ja auch. Also eine Kindertagesstätte, worüber wir ja hier reden, ist ja quasi eine kleine Form von Gesellschaft, ne? Genau. In der ich lebe, ob Adultismus besteht, also eine Diskriminierung oder eben nicht.
Ja, genau. Und das Interessante, auch das knüpft an das, was du sagst, diese Fragen, habe ich hier eine Heimat oder nicht, die sind nicht unbedingt daran gebunden, dass da Gewalt passiert. Ja, also das, die Frage, bin ich anerkannt, wird mir Wert zugemessen, wird mir eine Stimme zugemessen, darf ich mitmachen, kann ich wirksam sein? Das sind die entscheidenden Fragen. Nicht so sehr, das ist so ein bisschen ein Vorurteil, das sich ein bisschen festgesetzt hat, die wurden alle geschlagen, die wurden traumatisiert oder so. Nee, es ist auch die Autoritarismusforschung ist sich da klar. Natürlich macht dich das vulnerabel, wenn du Gewalt erfährst, ohne Zweifel. Aber dass die Grundbedingung ist eigentlich, wenn man es schüttelt und rüttelt, der gemeinsame Nenner ist eine Überforderung in der Entwicklung. Du bist überfordert und kriegst nicht die Signale, die du als Kind brauchst, die sichernden Signale von Wert, von Wirksamkeitszugeständnis und von Sicherheit.
Was ja auch in gewisser Weise eine Art von Trauma ist, ne? Oder sein kann. Ne? Entwicklungstrauma im Sinne von, ich bin überfordert, mein Stresslevel ist so hoch, ich kann das nicht regulieren, ich gehe in die Erstarrung, ist ja eine Form von Traumatisierung in dem Sinne eigentlich auch.
Ne? Da bin ich ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht zweigespalten, weil ich das Wort Traumatisierung ganz bewusst auch reservieren will für was, wo es dann wirklich auch dann Beziehungsabbrüche wirklich da sind, weil wir sonst manchmal, wenn wir sagen, alles ist Traumatisierung, dann wird es für uns schwer, dann wirklich die zu erkennen, wo es dann wirklich dir der Boden weggezogen wird, weil Kinder können, manches können sie handeln sozusagen, auch das, was man vielleicht auch nennen könnte, pervasive, also tiefgründige, beständige Entwertung, ja, das gehört da vielleicht auch dazu. Ich bin dann nicht ganz sicher, ob man alles unter den gleichen Begriff kriegt. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Du hattest nämlich die spannende Frage mit den Landkarten. Ja, wie wir rauskriegen, ob die Kindheit tatsächlich was zu tun hat mit späteren politischen Haltungen. Also harte Kindheiten, harte Einstellungen. Vielleicht die erste Landkarte, die ist ganz interessant. Es gibt einen Datenbestand von der UNICEF, auch von anderen, aber das ist eigentlich ein ganz guter. Wo in diesem Fall jetzt nur die Spitze des Eisbergs abgefragt wird, nämlich Gewalterfahrungen in der Kindheit. Die teilen das ein in milde, moderate Gewalt und schwere Gewalt. Schwere Gewalt ist dann auch schon mit Krankenhausaufenthalt und so weiter. Und das Erste, was dich schockiert, ist, wenn du rund um die Erde guckst, wie gewaltsam viele Regionen der Welt sind, mit ihren Kindern umgehen. Also geht bis Jemen, wir jetzt gerade ja auch ganz große Probleme haben, Jemen, Irak an der Spitze, ja, mit 80% der Kinder oder 85% der Kinder, die Gewalt erfahren und sehr häufig dann schwere Gewalt. Also das ist das eine. Und wenn du diese Landkarte anguckst, dann sind dort überraschend häufig in diesen Gebieten Diktaturen, also autoritäre Regimes. Da findest du einfach in den Ländern kaum jemals eine Verfasstheit, eine politische Verfasstheit mit Mitbestimmung. Ja. Gut, kann man sagen, was ist Henne, was ist Ei, aber ist mal interessant, wenn du die Karte über die Erde legst, dann siehst du eindeutig, harte Kindheiten korrelieren sehr gut mit einer später oder mit einer harten politischen Verfasstheit. Die zweite Landkarte, die mich natürlich besonders interessiert hat, ist die in den USA. In den USA wird alle etwa zehn Jahre wird eine Umfrage gemacht über die Haltung der Eltern zur Erziehung. Im Grunde mit einer Fangfrage, der Fangfrage nämlich, ist es okay, Kinder zu schlagen, damit sie gehorsam erlernen? Schlagen ist in jedem Land ein bisschen was anders. In Amerika ist es Spanking, das heißt den Po versohlen, ja, das ist wirklich dann richtig so Hose runter und dann schlagen. Ja. In der Schule auch noch gerne als Paddling bekannt, weil es mit dem Holzpaddel dann passiert. Und es ist wirklich schockierend, also in den USA zu leben, ist eine irre Erfahrung, ja, einerseits, ja, natürlich vielfältig, USA ist ein Kontinent, der ist wie Europa sehr unterschiedlich, ja. Aber insgesamt kann man sagen, da ist einfach das Stresslevel, was Familien angeht, unglaublich hoch. Also wenn wir manchmal klagen, ich finde das natürlich schon richtig, wenn wir klagen, wie anstrengend Elternschaft ist und so, dürft ihr gerne klagen, ihr dürft aber auch gerne mal in die USA reisen und dort mit der ganz normalen Familie in der Mittelschicht, die alle Ressourcen hat, ein bisschen Zeit verbringen, ja, das ist gar nichts. Ja, da arbeitest du nach 3 Wochen wieder Vollzeit und dein Mann auch Vollzeit. Meistens hast du 2 Jobs, manchmal 3. Dein Kind kommt dann mit ganz, ganz früh in eine scheiß schlechte Grippe und so weiter. Also wir sollten auch manchmal ein bisschen nachdenken und ein bisschen die Luft anhalten, wenn wir diese Vergleiche setzen. Weltweit haben wir es da noch relativ gut. Hilft uns natürlich im Einzelfall nicht weiter. Wir müssen trotzdem diese Fragen stellen. Aber zurück in die USA. Wirklich gestresste Kindheiten sind nie Regel. Sleep Training, dass die Kinder sich in den Schlaf brüllen müssen, das ist die absolute Normalität. Das gehört doch zur Erziehung. Nicht gerne gemacht von vielen Eltern, weil sie dann mit ihren Kindern leiden, dass sie so weinen müssen. Da kannst du herzzerreißende. Also Instagram, wo es bei uns geht um alle mögliche, auch viele Identitätsfragen, ist dort voll mit Eltern. Wir berichten uns aus der Einschlafbegleitung voneinander und sprechen uns Mut zu. Und dort spricht man sich Mut zu beim Sleep Training. Ja, ich halte es nicht aus. Mein Kleiner nebenan schreit herzzerreißend. Ich weiß, ich muss noch durchhalten. Dann kommt von den anderen Müttern aus der Einschlafbegleitung. Kommt dann durchhalten. Du weißt, das ist für einen größeren Zweck. Das ist unglaublich wichtig. Dann kommen noch religiöse Konnotierungen, weil die ja in der aller Regel auch in der Mittelschicht extrem gläubig sind. Kommt noch Gott will es so und so weiter. Also Leute, wirklich, das ist eine ganz andere Art des Aufwachsens. Und wenn heute jemand die Frage stellt, warum werfen sich so viele Amerikaner so einem leeren Hülse von Typ an die Füße, dann ist es für mich diese Frage nicht beantwortbar ohne einen Blick auf die Kindheiten. Ja. Und deshalb zurück, ich schweife immer ab, zurück zu dieser Frage, die immer wieder den Eltern gestellt wird. Is it okay to spank your child? Damit Disziplin gehorsam erlernt. Insgesamt sind es immerhin über 70% der Eltern, die sagen, das ist okay, das wundert mich gar nicht. Das wundert hier natürlich alle, aber das wundert mich gar nicht. Mit einer großen Varianz, großen Unterschiedlichkeit zwischen den liberaleren Staaten in Neuengland. Da sind es vielleicht 45%, also fast die Hälfte, die das bejahen werden. Und dann in den Heartlands, in dem Herzland der USA, in den konservativen Staaten, da sind es dann bis zu 87%, die das bejahen. Natürlich schlägt man ein Kind, ja. Und zwar bewusst, also es ist nicht nur mir ist die Hand ausgerutscht, sondern mit System, ja. Und wenn man jetzt diese Zustimmungsraten daraus eine Liste macht und die ordnet man nach den höchsten Zustimmungsraten zu den niedrigsten Zustimmungsraten, die niedrigste in Vermont, New England, also so ein bisschen europäisch geprägt. Wir haben auch zum Teil in Maine gelebt, wo auch sehr eher niedrige Zustimmungsraten sind. Wenn du jetzt diese Liste anguckst, dann sind die 20 oder 21 zuvorderst stehenden Staaten, sind alles republikanisches Terrain. Also da wird Trump wieder absahnen. Und da fragst du dich natürlich schon, harte Kindheiten, strenge Vorstellungen von Erziehung, strenge Vorstellungen von Politik. Natürlich ist dieser Zusammenhang da. Und er ist auch da, wenn du dir überlegst, wie unterschiedlich die Kindheiten verlaufen in den eher ressourcenschwachen konservativen Staaten und in den anderen Staaten. Ja, da hast du viel mehr widrige Kindheitserfahrungen. Und das ist für mich ein Begriff, den wir immer wieder wirklich uns anschauen sollten. Worin bestehen widrige Kindheitserfahrungen? Und sind die nicht der Schlüssel, um zu verstehen, warum dieser riesige Unterschied, dieser riesige regionale Unterschied, warum der zustande kommt? Und diese Frage stelle ich auch mit Blick auf die östlichen Bundesländer.
Also da gibt es ja auch einen Vergleich, den du im Buch erstellst, auf die Geschichte, die eben dort im Land passiert ist. Ne?
Ja.
Jetzt gibt es ja ein neues Buch von dir und ich möchte jetzt gerne überleiten, wenn wir jetzt wirklich sagen, es gibt da einen Zusammenhang zwischen den harten Kindheiten und auch vielleicht einer populistischen, rechtspopulistischen Einstellung später, wollen wir ja natürlich jetzt hier in diesem Podcast, in dem es um bedürfnisorientierte Pädagogik in Kita, Krippe und Kindertagespflege geht, darüber sprechen, was können wir denn jetzt machen, ne? Also was können wir tun, damit eben wir vielleicht in unserem kleinen Rahmen die Möglichkeit haben, eventuell dazu beizutragen, Rechtspopulismus zu verringern. Und in deinem neuen Buch, schätze ich mal, das kommt ja erst auf den Markt, geht es ja letztlich wahrscheinlich auch darum, wie gute Erziehung oder Begleitung gelingen kann. Mit Herz und Klarheit heißt das. Und das ist ja für viele die große Herausforderung. Wie kann ich denn eben nicht autoritär und trotzdem auch nicht laissez-faire sein? Ich glaube, diese Frage, die wurde schon immer in der Geschichte diskutiert. Und vermutlich ist das ein Weg, um Rechtspopulismus zu verhindern, was du in diesem Buch schreibst. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung, weil ich es nicht gelesen habe. Ja, magst du uns ein bisschen was über das Buch erzählen und vielleicht auch noch ein bisschen zumindest anreißen, was es, wie wir eben Erziehung heute oder Begleitung von Kindern leben können, damit eben nicht diese rechtspopulistischen Haltungen entstehen.
Ja, du, freut mich natürlich, dass du darauf zu sprechen kommst. Ich bin nämlich ja innerlich ganz in der Schwangerschaftsende von mit Herz und Klarheit, ja. Und es ist tatsächlich so für mich auch die Zusammenfassung von dem, was ich bisher über Kinder, ich habe ja viel die kindliche Entwicklung immer angeguckt, warum entwickeln sie sich so, wie sie sich entwickeln? Was brauchen Kinder für ihre Entwicklung? Und jetzt mit diesem Buch, ja, bringe ich das sozusagen in den Familienalltag rein, in dieses, also wie gehen wir miteinander um? Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir den Spagat auch zwischen Herz einerseits, ja, unserem wohlwollenden Zuwendung, unserer Liebe, unserer Bindung zum Kind und gleichzeitig auch dem, was die Kinder eben auch brauchen, nämlich, dass sie Orientierung haben. Ja, wie können wir gut miteinander umgehen? Und dazu, zu dieser Orientierung gehört natürlich auch manchmal, dass ich dem Kind Ja sage und manchmal, dass ich Nein sage. Und wie können wir lernen, dieses Nein dann den Kindern auch so gegenüber zu formulieren, dass wir trotzdem vertraut bleiben, dass wir unsere Verbundenheit weiterhin leben. Ja, das ist eigentlich die Zusammenfassung von dem Buch. Klar ist es die Grundlage von allem, was wir gegen eine Verhärtung und eine autoritäre Haltung später machen können. Und vielleicht ganz kurz zusammengefasst kann es vielleicht mit dem Bild des Kleeblatts, das ich gerne verwende. Ich glaube, Kinder suchen auf der einen Seite sowas wie eine grundlegende Heimat. Die finden sie in der Familie, die finden sie auch, bauen sie auf mit guten Erfahrungen in den Einrichtungen. Und diese Heimat besteht für sie eigentlich aus guten Antworten auf ihre Entwicklungsfragen. Bin ich sicher? Also Sicherheit, bin ich anerkannt, bin ich wert, bin ich gehört, ja, bin ich gesehen und gehöre ich dazu, sind wir verbunden. Und Kinder suchen das und weben daraus das Gefühl von, ja, hier ist gut. Und dann ist aber auch noch ein viertes Blatt, das nenne ich auch gerne Glücksblatt, das hast du auch schon angesprochen, das ist, lass mich tun, lass mich die Welt erleben, lass mich wirksam sein, öffne mir die Türen zur Welt, damit ich mich bewähren und wachsen kann. Ja, das vergessen wir manchmal so ein bisschen, dass die Kinder ja auch in der eigenen Spur ganz, ganz viele wichtige Entwicklungserfahrungen machen. Wir denken ja manchmal, das ist alles Beziehung, ja, Erziehung gleich Beziehung. Aber ich glaube, dass du auch in Beziehungen manchmal nicht ein Kind auch was vorenthalten kannst, nämlich vielleicht, dass du Ermöglicher bist, das Kind auch auf seiner Spur groß werden lässt, ihm viel zutraust, es viel machen lässt und dass es auch eine echte Kindheit erlebt, ja, so nenne ich es ganz bewusst, Kindheit in dem Sinne von, es läuft nicht so wie bei Erwachsenen, die immer nach dem Programm dieses und jenes machen, durch den Tag gehen, also eine adultisierte, in diesem Sinn adultisierte Kindheit, sondern eine Kindheit, das, was Kinder eben machen, das heißt, eigenständig spielen, eigenständig entdecken, eigenständig sich an Widerständen auch reiben und daran wachsen, Ja, also das ist so ganz kurz zusammengefasst, was Kinder brauchen. Sie brauchen nicht nur gute Beziehungen, ja, das ist mir wichtig. So wichtig die sind, ich bin der Letzte, wo es sagt, sie brauchen das nicht. Da haben wir uns so ein bisschen verengt, finde ich. Ja, es geht, guck mal, Insta, 99% geht, wie können wir gute Beziehungen zu in unseren Kindern leben, alles wichtig. Aber Eltern sind nicht nur Heimatgeber, sie sind auch Ermöglicher. Sie sind auch diejenigen, die sozusagen die Wächter sind an diesem großen Strom der Kindheit. Und da haben wir so ein bisschen, glaube ich, müssen wir uns überlegen, wie können wir, und das seid ihr mit dabei in den Einrichtungen, wie können wir die Kinder wieder ganz stark ihnen viele Dinge auch zumuten und sie tun lassen, ohne unser beständiges Darübersein. Ja, die Kinder sind dann, haben die Krone auf dann.
Ja, so das Zumuten und das Zutrauen, ne? Weil das wird auch oft vergessen. Als Grundlage gilt ja häufig die Bindungstheorie. Und in der Bindungstheorie geht es ja nicht nur um Bindung, sondern immer auch um die andere Wippenseite sozusagen der Autonomie, ne? Ja. Und das wird oft, fällt das dann hinten runter.
Ja. Ja. Genau, ich habe nämlich zum Beispiel deinen Podcast über Selbstregulation angehört. Mhm. Wie erlernen Kinder Selbstregulation? Du, das ist eine so super, super wichtige Frage, weil ob du jetzt zum Beispiel auch Selbstfürsorge betreiben kannst, das hängt ganz viel auch davon ab, ob du ein Kind hast, das Selbstregulation ein bisschen erlernt hat. Mhm. Und wenn du dem nachspürst, wie Selbstregulation entsteht, das ist natürlich im Bindungsnetz und in den Beziehungen, aber Kinder betreiben natürlich auch diese Agenda ganz stark in ihrem eigenen selbsttätigen Spiel. Ja, das Spiel ist eigentlich, wenn du es genau analysierst, ist es ja wirklich auch sowas wie üben die ganze Zeit exekutive Kontrolle, Selbstkontrolle, soziale Kompetenz, Kreativität. Mhm. Das ist Spiel. Und da glaube ich, das müssen wir uns in Zukunft noch viel stärker anschauen. Wie können wir die Kinder im selbsttätigen Spiel unterstützen?
Mhm. Okay, selbsttätiges Spiel gegen Rechtspopulismus, kann man das so sagen?
Das ganze Paket. Also früher haben die Kinder Kindheiten gehabt, wo sehr selbstwirksam waren und sie sind trotzdem populistisch geworden, weil ihnen die andere Seite gefehlt hat. Für mich ganz wichtig, und das ist wirklich, wenn mein Buch Herz und Klarheit zusammenfassen willst, wir suchen für die Kinder, brauchen eine Balance. Also sie brauchen ganz, ganz viel von Schutz, Versorgung, Nähe, Bindung in diesem Sinn, ja? Aber sie brauchen auch ganz viel von der anderen Seite, nämlich lass mich tun, lass mich machen, lass mich sein, lass mich wirksam sein, traue mir etwas zu. Wenn auf beiden Seiten viel liegt, viel Anerkennung, Wert, Sicherheit, aber auch viel Freiheit, dann klappt Entwicklung.
Ja. Wenn also die grundlegenden Bedürfnisse Raum bekommen, ne, die Menschen haben. Ich möchte jetzt noch abschließend ein paar Fragen aus der Community dir stellen, weil ich frage da ja immer wieder. Das sind jetzt relativ große Fragen, die hier gestellt werden, die wir vermutlich nur so ein bisschen anreißend beantworten können. Ich möchte sie trotzdem ein paar hier mit reinbringen. Die erste Frage ist, hat Politik eigentlich verstanden, welche Bedeutung Kindheit hat? Und was können wir jetzt machen, um es Ihnen vielleicht zu verdeutlichen?
Ja, eine große Frage in der Tat. Ja. Ich glaube, wir unterschätzen zwei Sachen. Das eine ist natürlich, dass Politik, was ist Politik? Politik ist ja auch so ein bisschen das, was wir mit im Alltag in ganz, ganz, ganz normalen, konkreten Situationen machen, mit unseren Kindern, mit uns, mit unserer Familie und so weiter. Das ist auch Politik in dem Sinne. Aber ich weiß, was gemeint ist. Die Politik, die sozusagen die Gesetze macht und entscheidet. Da ist es so, dass ich da ein bisschen pessimistisch bin, insofern, als wenn wir unsere Gesellschaft anschauen und die Entwicklung unserer Gesellschaften. Ich bin ja einer, der auch sehr gerne zurückblickt in unsere eigentlich angestammten sozialen Verhältnisse in der Jäger- und Sammlergruppe, also einer sehr gleichwürdigen Gesellschaft. Und seit wir aus dieser sozusagen ausgestiegen sind, ja, aus guten Gründen, bin auch gar nicht dagegen, aber wenn man die Entwicklung verfolgt, da haben sich die Gesellschaft ganz stark nach einer neuen Maxime entwickelt. Und das ist ganz stark jetzt inzwischen eben die Mehrung von materiellen Ressourcen, von Produktivität, also sozusagen das Fortkommen in materieller und die Sicherung in materieller Hinsicht. Und die zwingt unseren Gesellschaften tatsächlich eigentlich auf, dass sie sich immer mehr von Fürsorge entfernt haben. Ja, du kannst nicht das die Maxime der Wertschöpfung auf der einen Seite verfolgen und auf der anderen Seite die Maxime der Fürsorge. Und deshalb sind wir immer in dieser Spannung. In unseren Gesellschaften sind wir stark in der Spannung. Wir haben das in Europa ein bisschen besser, schaffen den Spagat als zum Beispiel in den USA. Aber das ist unser grundsätzliches Dilemma. Deshalb, wir müssen immer wieder darauf drängen, dass Fürsorge sich lohnt, dass Fürsorge anerkannt wird, dass sozialer Ausgleich stattfindet. Wir müssen viel mehr drängen auf Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich. Also wir können nicht das weiterlaufen lassen, dass einige wenige die Wertschöpfung, die Sahne runterziehen und die anderen nichts mehr kriegen.
Genau, ich denke mal, jeder an seinem Platz kann dazu was tun, ne? Ob ich bei Instagram bin, etwas dazu zu sagen, sich politisch zu engagieren, ne? Also da gibt's wahrscheinlich verschiedene Ebenen, auf denen ich mich da engagieren kann, um immer wieder die Fürsorge als wichtiges Element deutlich zu machen, ne?
Genau.
Zum Beispiel ein Buch schreiben. Susanne Mirau hat ja das Buch Füreinander sorgen, glaube ich, heißt das, geschrieben, ne? Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, da immer wieder drauf aufmerksam zu machen.
Ja. Aber darf ich ergänzen?
Ja.
Der Flaschenhals ist immer die Gerechtigkeit. Wenn uns das nicht das Wichtigste ist, dass wir sagen, ich sage nicht, jeder muss gleich viel verdienen, ja. Aber dieses Maß der Ungleichheit, das wir haben, ohne dieses Bild dahinter, diesen Menschenbild dahinter, ganz fundamental und praktisch zu hinterfragen und zu sagen, das ist nicht möglich. Wir können nicht, dass einige wenige Unternehmen alles für sich denken. Die Schere geht viel zu weit auf. Und ohne das zu adressieren, kannst du alles andere vergessen. Da kannst du, ja.
Ja. Welche Möglichkeiten haben wir denn als Bildungseinrichtungen, um eben Rechtspopulismus zu verringern? Wir haben ja schon so ein bisschen angesprochen, also wenn wir bedürfnisorientiert begleiten, tun wir schon einiges, wenn wir Demokratie leben, ne, in der Pädagogik, also Demokratie im kleinen Leben, üben wir ja Demokratie im Großen. Gibt es noch was?
Ja, total. Eigentlich die Grundlagen, wenn du dir überlegst, was schützt dich vor Autoritarismus, dann ist es das Gefühl von Wert. Ich bin wertvoll, ich kann beitragen. Das Gefühl von Sicherheit, die Welt, ich bin hier in einer sicheren Welt. Das Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit, ich gehöre dazu. Also jede Einrichtung, die das schafft, den Kindern diese Grunderfahrungen zu ermöglichen, ist eine Anti-Autoritarismus, ist eine Einrichtung, die uns als Gesellschaft schützt vor den Klauen und dem Gift des Autoritarismus. Und das verbinde ich natürlich gleichzeitig auch mit der Kritik an sehr vielen Einrichtungen. Ja, geht es in der Schule zum Beispiel darum, dass Kinder eine Werterfahrung machen, dass sie Anerkennung finden. Nee, sehr viele werden dort entwertet, viele werden dort entleert im wirklichen Sinne. Und deshalb ist eigentlich sind viele unserer Einrichtungen, die fördern in Wirklichkeit Autoritarismus, weil sie Kinder segregieren, ja, weil sie Kindern manchen Wert zuordnen, die das Glück haben, dann hauptfächertaugliche Talente zu haben oder das entsprechende Elternhaus, und die anderen, die werden entwertet, die werden entsichert, sie haben weniger Sicherheit dort, sie erleben weniger Anerkennung, sie fühlen
weniger Mitbestimmung,
nicht zugehörig, genau. Also das ist für mich das ganz, ganz wichtig. Das geht nicht nur im Geschichtsunterricht, ja, das hat man in der DDR gedacht, ja, man muss denen immer im Geschichtsunterricht erzählen, dass Faschismus und so weiter, und dann werden sie Antifaschisten. Nee, du, das sind Ressourcen, die du brauchst, um menschlich zu handeln, brauchst du Ressourcen. Du musst sozial kompetent sein, du musst empathisch sein, du musst ein inneres Wertgerüst haben, ja, Selbstbewusstsein auch. Und das baut sich auf durch eine gute Kindheit, ja, nicht durch Instruktion, durch Bildung, durch Geschichtsunterricht und so weiter.
Ja, ein inneres Sicherheitserleben, ne? Darum geht's ja genau. Eigentlich. Ein inneres Sicherheitserleben, was ich aufbaue. Und das entsteht eben durch die Spiegelung von Gefühlen, von Bedürfnissen, indem ich das Gefühl habe, wert zu sein, indem ich das Gefühl habe, mitzubestimmen. Ja.
Genau.
Ja. Und was ich noch wichtig finde an der Stelle ist vielleicht auch, natürlich haben Einrichtungen ja auch mit Eltern zu tun. Und wenn es um Diskriminierung zum Beispiel geht, was da ja auch dazu zählt, Rassismus etc., da auch klare Haltung zu beziehen, finde ich auch sehr Absolut. Wichtig als Bildungseinrichtung.
Absolut.
So, BOP, also bedürfnisorientierte Pädagogik für Eltern mit eher gewaltvoller Erziehung transparent machen. Wie? Also ich verstehe die Frage so, wie können wir als Fachkräfte für Eltern, die gewaltvoll handeln, also wenn ich das mitkriege, zum Beispiel bei Anziehsituationen, wie können wir das transparent machen, wie eben so ein bedürfnisorientiertes Miteinander gehen kann? Auch große Frage, hast du da?
Super schwer, aber ich will es ergänzen, weil wir gestern, ich bin ja Großvater inzwischen von 4 Kindern, die das alles durchmachen in ihren Einrichtungen und die Fragen dann immer wieder auftauchen und wir die auch diskutieren. Gestern auch Anziehsituation, genau dieses. Also in der Kita ist es dann so, ein Kind, das sich nicht selber anziehen kann, wird im Grunde beschämt, weil dann die Erziehenden einfach, die stehen dann einfach dabei und kommentieren und sind nicht hilfsbereit und sind nicht zugewandt. Und das setzt die Kinder unter extremen Stress. Sie erleben sich wirklich als sozusagen aussortiert und hier wird mir nicht geholfen. Die haben schon Angst, in die Kita zu gehen, weil sie es nicht schaffen. Und jetzt üben dann die Eltern zu Hause mit ihnen anziehen, damit sie nicht in diese Not kommen. Das ist natürlich absolut Autoritarismus. Ja, das ist das, was ich vorher sagen wollte. Das ist nicht, die werden geschlagen. Natürlich das auch. Gewalt ist natürlich in diesem Fall auch die Gewalt, einem Kind den Finger drauf zu zeigen, du kannst das nicht. Und weißt du was, du kriegst ja auch keine Hilfe. Über die Latte musst du springen. Du bist es nicht wert. Du schaffst es noch nicht. Ja, das ist absolute Unterdrückung. Und das in Einrichtungen, die sich selber bedürfnisorientiert nennen, weil die vielleicht die Erziehenden selber, ich weiß es nicht, die Macht suchen, um das auch mal zu erleben, wie sie über den Kindern steht. Ich war wirklich total geschockt. Es ist mir jetzt dazu eingefallen, nur ich muss sagen, natürlich im Einzelfall muss jeder wissen, wie kann ich helfen, wie kann ich eingreifen, wie kann ich jemand spiegeln, dass es so nicht geht, aber auch ohne vielleicht diesen Mensch dann so auszuschließen, dass dann keine Brücken mehr da sind. Super schwierige Frage, ja. Das macht ihr sicher. Ich meine, ich finde toll die Arbeit, die ihr macht. Ich erwähne eure Arbeit auch in meinem Buch ganz bewusst, dass ihr einfach weil ihr das den Eltern dann sicher gut vermitteln könnt.
Ja, wir haben jetzt ein Seminar aufgestellt zum Thema Veränderungsprozesse begleiten, ne? Also wie kann ich eben wirklich Dinge ansprechen? Wie kann ich das machen, ohne zu beschämen? Weil sonst bin ich auch autoritär und verletzend wieder, ne? Also das ist ein echter Balanceakt und echt schwierig. Ja, noch eine letzte Frage, die ich ganz spannend finde, die ein bisschen jetzt abseits steht. Ich frage sie jetzt trotzdem. Kinder und Demonstrieren. Zu welchen Rahmenbedingungen? Wie, ab wann und welche Themen? Also ich verstehe die Frage so, ich möchte jetzt eben zum Beispiel auf Demonstrationen gehen als Mama mit meinem Kind gegen rechts. Wie stehst du dazu? Also wann, welches Thema, ab? Also, ne, welche Rahmenbedingungen?
Ja.
Finde ich eine spannende Frage.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Frage so jetzt gar nicht so ganz, was dahinter so jetzt so kompliziert sein sollte, weil eigentlich ergibt sich's aus dem, was dort passiert, wenn es beängstigend ist für die Kinder und du erwartest, dass da Randale ist oder das, was beängstigend ist, je nach Alter halt für das Kind, wo das Kind nicht zuordnen kann. Gut, dann ist natürlich klar, dann gehst du da nicht mit Kindern hin oder wenn es ein größeres Kind ist, wo es dann schon selber so seine moralischen Pfeiler in die einschlägt, ja, dann diskutierst du zu Hause, ist das was, wo wir gemeinsam hingehen oder nicht und so weiter. Also es sind eigentlich die ganz normalen Überlegungen. Also ich selber bin einer, der die Kinder immer gern mitgenommen hat zum Demonstrieren. Wir waren ja sehr junge Eltern und waren da auch so ein bisschen auch in politischen Sachen drin. Aber natürlich waren das eher Demonstrationen mit Würstchenbuden und so. Damals gab es Vegan ja noch nicht so. Und das war für die Kinder super, ja. Menschenkette am Bodensee gegen Nachrüstung oder was weiß ich. Natürlich nimmst du da die Kinder mit ohne Probleme. Und natürlich nimmst du sie nicht mit, wenn du weißt, da ist der schwarze Block von irgendwelchen Rechtsradikalen, die dort beängstigende Dinge machen. Deshalb, ich denke einfach, guck auf deine Kinder, was ist. Und wenn es dir dort zu stressig ist, gehst du wieder heim. Du bist ja mit einem Kind dort, wo du mit einem kleinen Kind wirst du vielleicht nicht die ganze Ding durch. Das ist ja schnarch für viele Kinder. Also du hast im Blick, erlebt mein Kind dort was? Kind, was es bearbeiten kann als Kind, erlebt es was Spannendes. Du wirst ja nicht deinen Samstag verbringen mit irgendwas, wo dein Kind nur die Zähne zubeißen muss, damit es durchkommt. Also deshalb, nochmal, ich weiß, die Frage ist wichtig aber ich verstehe die Komplexität dahinter nicht, wenn man das Kind einfach mit berücksichtigt.
Ja. Ja, ich glaube, das ist die Antwort, ne? Also wir waren letztens demonstrieren und unsere Tochter ist sehr reizoffen. Also die nimmt sehr viele Reize sehr stark an. Und dann war das letztlich so der Kompromiss, dass dann das Kind, dass wir Kopfhörer dabei hatten, also Ohrenschützer. Wir hatten einen Regenschirm dabei, weil auch sozusagen Sichtschutz auch und in einen Bollerwagen. Das heißt, sie hatte ihren Schutzbereich und konnte trotzdem mit, ne? Das vielleicht zu den Rahmenbedingungen. Und gleichzeitig finde ich es enorm wichtig, das zu machen, damit Kinder eben miterleben, was ist meine Haltung, was ist meine Wertvorstellung, was ist das, wofür ich mich einsetzen möchte und ich bin da auch wirksam wieder. Ne? Ja. Also das finde ich schon auch wichtig zu transportieren.
Ja,
ich danke allen für die Fragen. Wir haben jetzt nicht ganz alle beantworten können. Ich danke dir, Herbert, für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank für all deine Bücher, die ich sehr, sehr schätze und für dein Wirken. Und danke, dass du hier warst.
Ja, ich freue mich auch, mit dir geredet zu haben und macht weiter so. Danke, gell?
Danke.
Das war die Folge über den Zusammenhang zwischen unserer Begleitung von Kindern und der späteren politischen Einstellung der Menschen und wie wir als pädagogische Einrichtungen einen Großteil dazu beitragen, dass eben solche rechten oder rechtspopulistischen Gesinnungen eben vorgebeugt werden kann. Also, wer mag es glauben, wir wussten es schon alle, trotzdem ist es nochmal ein Puzzlestück, um das zu belegen, wie wichtig und entscheidend eure Aufgabe ist und eure Arbeit in den pädagogischen Einrichtungen, eben Kindern zu zeigen, wie Demokratie funktioniert, wie wir ein demokratisches, friedvolles Miteinander leben können und sie das Gefühl haben, sie sind ihrer Umwelt nicht hilflos ausgeliefert, sondern sie können etwas verändern und bewirken. Ich glaube, das wurde sehr deutlich in dieser Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören und für eure Loyalität. Vielleicht hört ihr schon von Anfang an mit. Vielleicht seid ihr auch neu auf dieses Thema gekommen, auf diesen Podcast. Dann freue ich mich natürlich, wenn ihr euch noch weitere Folgen anhört. Und für die Wertschätzung meiner Arbeit ist es besonders wichtig. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast bewertet, eine Rezension schreibt oder Sterne verteilt bei iTunes oder bei Spotify. Teilt den Podcast auch mit allen Menschen, bei denen ihr denkt, dass diese Folge oder auch der ganze Podcast für sie interessant sein könnte. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, schaut bitte gerne in unserem Programm vorbei auf der Webseite unserer Akademie www.bo-pädagogik.de. Die folgenden Workshops sind, wie eingangs erzählt, der Workshop Augenhöhe statt Strafen und der Vortrag zur Einführung bedürfnisorientierte Pädagogik. Ihr könnt als Einzelperson teilnehmen, wir können aber auch eine Sammelrechnung für ein Team bzw. einzelne Teammitglieder stellen. Dazu schreibt uns einfach gerne an. Alle Infos zum Kontakt und zur Webseite findet ihr in der Podcast-Beschreibung und
dann sage ich vielen Dank, dass ihr hier wart und euch noch einen schönen Start in die kommende Woche. Vielleicht mit diesem Podcast. Macht's gut. Bis dann.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.